Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, und zwar die liebe Chantal. Chantal und ich kennen uns schon eine ganze Weile, und Chantal war auch oder ist immer noch eine Mentorin für mich und ein großes Vorbild. Und ich freue mich heute mega, dass du hier bist. Und jetzt darfst du dich gerne erstmal selber vorstellen, und dann steigen wir in unser heute sehr interessantes Thema ein.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Also vielen Dank für die Einladung. Und ja, mein Name ist Chantal, ich bin jetzt 32 Jahre alt. Ich wohne in Hessen, in Main-Kinzig-Kreis, und bin unter anderem Therapeutin für Psychoneuroimmunologie, auch Gesundheitscoach und Foodcoach, und habe in den letzten 11 Jahren, seit ich so begonnen habe, mit dieser Arbeit und mit Studium und Lernen viele, viele Fortbildungen gemacht. Also es fing an mit Gesundheitsmanagement, das habe ich ursprünglich studiert. Ich habe im Fitnessstudio gearbeitet, und ja, so ging diese Reise los. Die Reise von sehr vielen Fragen rund um Gesundheit, also was macht Gesundheit aus, was macht auch diesen Krankheitsweg aus, also wieso werden so viele Menschen körperlich und auch psychisch immer kränker, obwohl wir eigentlich eben immer bessere medizinische Versorgung haben, immer mehr über Gesundheit wissen. Und ja, das treibt mich auch bis heute an. Genau, und zwischendrin auch die eigenen Themen und Herausforderungen, die dann eben auf so einem Weg aufkommen. Für mich war, ja, ich sag mal, relativ schnell in den ersten Jahren klar, dass ich irgendwie selbstständig arbeiten möchte, beziehungsweise eben coachen möchte, andere Menschen betreuen und unterstützen möchte. Und das war in der Anstellung irgendwie nie so möglich, wie ich das eigentlich gerne gemacht hätte. Und ja, dazu kommt, dass mich das Thema...
Der Hund aus dem Off.
Ich habe einen Hund, der liegt unterm Tisch und er träumt gerade. Ja, also mich beschäftigt auch eben zunehmend dieses Thema Arbeitsbedingungen. New Work wird es manchmal auch genannt. Ne? So, wie kann man Gesundheit und Arbeitsleben auch vereinen? Was macht eine gute Führung aus? Was macht einen gesunden Arbeitsplatz aus, dass wir unsere Fähigkeiten auch wirklich richtig entfalten können und produktiv arbeiten können, ohne dass wir selber dabei krank werden? Also das ist auch ein Feld, was mich total interessiert, weil ich es immer wieder selber gespürt habe in der Vergangenheit, ne? Bei verschiedenen Arbeitgebern und auch jetzt, dass ich wieder in der Situation bin, wo ich damit konfrontiert bin, angestellt zu sein, und dass da vieles, vieles nicht so läuft, wie das eigentlich laufen könnte und sollte. Ja, also viele verschiedene Themen, die damit hineinfließen, und es kommt aber immer wieder auf einen zentralen Punkt zusammen, nämlich Stress. Also was macht Stress mit unserer Gesundheit, und was macht es mit uns, wenn wir nicht gemäß unserer Bedürfnisse leben, nicht mit uns verbunden sind, nicht mit der Natur verbunden sind. Da kam dann auch in den letzten 2 Jahren noch mal mehr Spiritualität und schamanische Arbeit mit dazu. Also ich habe 2 Jahre eine schamanische Ausbildung gemacht. Das ist auch immer noch nicht abgeschlossen. Also sowas lernt man auch sein Leben lang. Ja, und das alles fließt in meine Arbeit hinein und beschäftigt mich jeden Tag eigentlich. Und ja, passt auch sehr gut zu diesem Psychoneuroimmunologie-Thema, über das wir ja heute dann sprechen wollen.
Und das ist, glaube ich, auch der direkte Einstieg, weil viele können sich darunter, glaube ich, nicht so viel vorstellen. Kannst du vielleicht mal einfach versuchen zu erklären, was das bedeutet, Psychoneuroimmunologie?
Ja, sehr gerne. Also wir kürzen das erstmal ab mit PNI, damit wir nicht immer diesen Zungenbrecher haben. Und eigentlich müsste man da noch andere Begriffe sogar mit reinnehmen in diesen Namen. Denn man beschäftigt sich da, oder es geht im Grunde um das Zusammenspiel all dieser Systeme im Körper, also die Psyche, das Nervensystem, das Immunsystem, das Hormonsystem und wie all das miteinander interagiert, wie sich all das gegenseitig beeinflusst und auch wie all das auf unser Umfeld reagiert und die Lebensweise, Lebensverhältnisse, die wir eben so haben. Wir schauen uns ganz grundlegend, das ist so der Grundgedanke davon, an, woran sind wir denn angepasst als Gattung, sage ich mal, ja, als Homo sapiens? Wie haben wir uns entwickelt in der Evolution? Also was hat dazu geführt, dass wir heute eben so sind, wie wir sind? Ja, dass unser Gehirn sich so entwickeln konnte, dass wir bestimmte Fähigkeiten entwickelt haben. Und was hat es dafür in der Vergangenheit gebraucht? Und was braucht es eben dementsprechend auch heute noch für Gesundheit für uns? Denn das hat sich eigentlich in den vergangenen 100 Jahren, 200, 500 Jahren, selbst 10.000 Jahren nicht so viel verändert. Ja, also unser grundlegender Bauplan, der ist immer noch sehr, sehr nah an dem dran, was wir eben vor 2 Millionen Jahren eigentlich schon an Grundlagen hatten. Und es hat sich in kleinen Nuancen weiterentwickelt. Ja, aber das, was wir eben eigentlich brauchen, damit unser Körper funktionieren kann, ist immer noch sehr ähnlich. Und das so als Grundlage, als Ausgangspunkt, nehmen wir mit eben in das Heute, in diese moderne heutige Welt und schauen uns an, leben wir eigentlich noch gemäß dieses Bauplans? Also was haben wir denn heute für Anforderungen, die unsere, ich sag mal, ursprünglichen evolutionären Systeme vielleicht gar nicht mehr so arbeiten lassen, wofür sie eigentlich gemacht sind und was sie eigentlich brauchen. Und das dann eben sich anzuschauen, eben in Verbindung mit, wie funktioniert eigentlich ganz normal unser Körper, ja, wenn wir diese natürlichen Anforderungen haben, was brauchen wir dafür, auch an sozialem Umfeld, an Bewegung, an Ernährung und. Und dann zu schauen, warum entwickeln sich dann Krankheiten? Und das ist so unglaublich spannend, weil es dann sehr schnell sehr klar wird, dass unser Körper, selbst wenn wir Autoimmunerkrankungen haben oder Übergewicht oder ein dysreguliertes Nervensystem, eigentlich nichts falsch macht, sondern die Bedingungen, die auf uns eingewirkt haben und die Verhaltensweisen, die wir deshalb entwickelt haben und die Abweichungen, die daraus entstanden sind, eigentlich ganz logische Schlussfolgerungen sind, ja, also ganz logische Folgen und oftmals einen Sinn haben, eine Funktion haben. Und ja, dass aber unser heutiges modernes Leben dafür für unser natürliches System nicht mehr die richtige Umgebung ist, nicht mehr die richtigen Anforderungen und unser System massiv überfordert ist damit und sich aus diesen Gegebenheiten dann Krankheiten entwickeln. Na, so darum geht es so im Groben. Na, und dann geht es alles noch sehr, sehr tief ins Detail. Du kennst es. Wir haben da auch oft drüber gesprochen. Da kann man sich sehr drin verlieren, aber es ist auch gleichzeitig unglaublich spannend, weil es einem sehr viel eben Verständnis liefert dafür, wie der Körper funktioniert.
Ja, und vor allen Dingen, warum, wie du es schon sagst, warum gewisse Krankheiten einfach entstehen. Einfach durch den Lebensstil, den wir jetzt an den Tag legen, der für die meisten nicht so gesund ist. Und das Thema Stress. Mhm. Und ja, also ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ging das denn, diese Vertiefung, diese PNI-Vertiefung bei dir? Bestimmt, so 7, 8 Monate. Und ich habe da sau viel gelernt und auch für mich selber total viel erkannt, warum auch bei mir manches nicht so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ne? Das hat also für mein eigenes Verständnis von meinem Körper, wie das alles funktioniert hat, mein Verhalten auch, hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und deswegen nutze ich auch Ansätze der PNI in meiner Arbeit, weil man kann das nicht voneinander trennen. Also so wie die Schulmedizin das macht, so funktioniert es nicht. Also das sieht man ja auch. Ne? Du hast ja auch, ich glaube, mit der Caro mal eine Folge aufgenommen, eine Frau geht zum Arzt. Ich will das Thema jetzt nicht aufgreifen, aber es ist halt, weiß ich nicht, dieses Schulmedizin im Vergleich zu einer PNI. Ja, vielleicht machen wir es doch einmal ganz kurz auf, das Thema. wie siehst du das?
Also, ja, man muss ja dazu sagen, ich habe ja gesagt, wir entwickeln immer mehr Krankheiten, ne, vor allem chronische Erkrankungen, Zivilisationserkrankungen, obwohl wir so fortschrittlich sind in Wissenschaft und medizinischer Technologie. Das heißt, was medizinisch eigentlich möglich ist und wäre, ja, also vor allem wäre, was medizinisch möglich wäre, ist wirklich krass. Also wir können, gerade was ja die Notfallmedizin angeht und so, Menschenleben retten und können, ich meine, wir können Organe austauschen, ja, so, und der Mensch lebt dann damit trotzdem weiter. Also da ist wirklich viel möglich. In dieser Akutmedizin, ja, so nach Unfällen oder eben bei so Organversagen und. Und selbst, ja, ich sag mal, in dieser Lebensstilmedizin und Stressmedizin gibt es wirklich gute Diagnostikmöglichkeiten und Behandlungsmöglichkeiten. Allerdings finden die halt noch keinen Raum in unserem Gesundheitssystem. Die klassische hausärztliche Schulmedizin, die ist halt darauf ausgelegt, erstmal eine Diagnose irgendwo zu stellen und ja, rauszufinden, hast du jetzt eben einen akuten Notfall oder ist es eher etwas Chronisches? Und da kommen wir halt an das Problem, sag ich mal, in der normalen schulmedizinischen Versorgung, dass die selbst das Medizinstudium an sich nicht darauf ausgelegt ist, chronische Erkrankungen zu behandeln, geschweige denn zu heilen. Ja, so Heilversprechen darf man ja sowieso nicht geben. Aber es gibt für chronische Erkrankungen, seien das jetzt auch Allergien oder Autoimmunerkrankungen oder, viele positive Behandlungsmöglichkeiten, auch abseits von Medikamenten. Aber im Medizinstudium findet es keinen Platz, weil die Lehrinhalte halt auch wieder festgelegt sind von Ärztekammern und. Da spielt Lobby eine große Rolle, da spielt Geld generell eine große Rolle, die Verbindung zur Pharmaindustrie und so weiter. Und dann muss man halt da echt sehen, die Hausarztpraxis, die ist abhängig von den Krankenkassen und auch von der Ärztekammer und von den Leitlinien. Und wenn du da dann halt hingehst, weil du eine Erschöpfung hast, dann hat der Hausarzt 4 Minuten Zeit, vielleicht 6 Minuten Zeit, um da dich in einem Gespräch oder um mit dir in dem Gespräch herauszufinden, wo könnte jetzt das Problem liegen. Und da ist dann ja der Klassiker, okay, wir messen mal den TSH-Wert und machen anhand dessen dann eine weitere Behandlung. Da werden aber schon gar nicht die Schilddrüsenhormone zum Beispiel in der Diagnostik genommen. Geschweige denn, dass da irgendwie der Lebensstil, die Ernährung und Bewegung oder Stress eine tiefere Rolle spielt. Das wird vielleicht mal abgefragt. Und dann kriegst du, wenn du erhöhte Cholesterinwerte hast, gesagt, du sollst weniger Fleisch essen oder keine Eier mehr essen. Also auch da diese Empfehlungen, die sind teilweise uralt und beruhen auf falschen Studien. Ja, also zum Beispiel dieser Zusammenhang, dass Eier den Cholesterinspiegel erhöhen und auch einen negativen Effekt hätten auf die Gesundheit und auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit und so weiter, das ist einfach falsch. Das ist schon damals, als das publik wurde, na, als es Studien gab, die das irgendwie belegen wollten, dass tierische Fette einen negativen Effekt haben auf die Arteriengesundheit zum Beispiel, war schon zu der Zeit, als es publik wurde, gab es da schon massig Kritik dran. Ja, weil einfach klar war, diese Studie, die darüber gemacht wurde, die war gefaked. Also zumindest war die frisiert. Und da gab es dann aber einfach schon so einen großen Einfluss von Lobby und so, ne, von diesen ganzen Pflanzen, Öl und Margarine und was auch immer alles. Einfluss, der war so hoch, dass halt die kritischen Stimmen da gar kein Gehör mehr gefunden haben. Und so hat sich das verbreitet, ohne dass es überhaupt jemals konkret belegt wurde. Und ja, das muss man halt einfach im Hinterkopf behalten. Einmal, dass die Hausarztpraxen für eine ausführliche Diagnostik überhaupt nicht genug Geld bekommen. Ein Hausarzt muss wirtschaftlich handeln und muss gleichzeitig aber abwägen, ob es jetzt gesundheitliche Notfälle gibt. Du kannst im Quartal im Prinzip so oft du willst zum Hausarzt gehen und der kriegt aber nur 70 Euro dafür, egal wie oft du dorthin gehst, ja, von der Krankenkasse. Und ja, also so roundabout. Das heißt also, die sind einfach nicht in der Lage, diese umfangreiche Diagnostik, die es eigentlich bräuchte, um jetzt den Ursachen auf den Grund zu gehen, zu leisten. Geschweige denn, dass sie das notwendige Hintergrundwissen haben. Ja, und dann gibt es halt diese Fachärzte, die sind in einem Bereich sehr tief mit ihrem Wissen. Zum Beispiel der Endokrinologe. Ja, und dann hat er aber nur diesen ganz eingeschränkten Blick auf sein Feld. Ja, der weiß dann halt zu diesem Thema viel, was halt die Leitlinien so sagen. Aber diese Verknüpfung mit den anderen Systemen, davon hat der dann nicht so viel Ahnung. Da wirst du dann zum nächsten Facharzt geschickt. Und dann gibt es das Problem, dass die untereinander ja nicht miteinander reden. Das heißt, da findet kein Abgleich statt. Da findet keine Verbindung statt von diesen einzelnen Diagnosen. Und wenn du Pech hast, dann sammelst du halt, wenn du Beschwerden hast, eine Diagnose nach der anderen, sammelst ein Medikament nach dem anderen, dann brauchst du irgendwann ein Medikament gegen die Nebenwirkungen, die die vorherigen Medikamente haben. Und so wirst du so da durchgeschliffen, weil unser System halt darauf nicht ausgelegt ist, Menschen mit chronischen Erkrankungen wirklich so zu behandeln, dass da alles betrachtet wird. Es gibt nicht diesen einen Arzt, der dann für alles die Verantwortung hat, beziehungsweise die Fäden in die Hand nimmt, ja, sondern ja, du wirst halt so durchgereicht. Und das ist ein großes Problem. Und die PNI ist halt dann einfach diese Fachrichtung, die alles miteinander verbindet und die so eine Vogelperspektive hat über allem. Ja, und die sagt, der Körper und die Psyche beeinflussen sich gegenseitig. Alle Systeme beeinflussen sich gegenseitig und es gibt da keine Trennung. Wenn du ein Ungleichgewicht hast im Darm oder eine Disbalance in den Hormonen, wenn du Schmerzen hast, wenn du psychische Probleme hast, dann wird sich das gegenseitig beeinflussen. Das bleibt nicht beschränkt auf dieses eine System, ja, sondern wir haben ein Nervensystem, das den ganzen Körper durchzieht, wir haben einen Blutkreislauf, das den ganzen Körper durchzieht. Und dann ist es doch eigentlich logisch, dass diese Systeme miteinander in Verbindung stehen müssen, weil sie eben ja, wie so ein ganz feines Netzwerk durch Nerven, durch Blut, durch Botenstoffe miteinander kommunizieren. Das ist ja auch notwendig, damit der Körper gut funktionieren kann. Ja, und das ist, denke ich, so der wichtige Unterschied dabei. Die Schulmedizin ist ganz stark abhängig von Leitlinien, von den Krankenkassen, von dem Gesundheitssystem, vor allem, wenn sie halt in diesem gesetzlich versicherten System arbeitet. In Privatarztpraxen ist es schon wieder anders. Ja, und das ist ein großes Thema, was man auch oft von Ärzten hört, die so abseits von diesem normalen System arbeiten. Also nicht in einer Hausarztpraxis, in einer normalen, in einem Krankenhaus, sondern die sagen, ich habe Medizin studiert, weil ich Menschen wirklich helfen will. Und das ist auch etwas, was mit Sicherheit der Großteil der Ärzte ja auch will. Na, so, die haben das aus einem bestimmten Grund begonnen. Und die versuchen auch ihr Bestes, aber die sind ja sehr, sehr limitiert durch dieses ganze System. Und dann gibt es eben auch Ärzte, die sagen, nee, wenn ich das mache, dann wirklich so, dass ich diese Ganzheit betrachte, dann kann ich es aber nicht unter einer kassenärztlichen Praxis machen, sondern dann muss es in Privatleistung erfolgen, weil nur dann kann ich mir die Zeit auch nehmen, um diese ausführliche Diagnostik zu machen. Ja, und das ist etwas, ja, was wir uns da vielleicht auch mitnehmen können, wenn wir diese umfangreichen Leistungen möchten, wenn wir wirklich diese Handlungsmacht haben wollen, dann müssen wir Geld in die Hand nehmen dafür.
Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit genickt und denke mir so, das müssen so viele Menschen hören, das, was du gerade gesagt hast, das ist einfach so wichtig. Ich hoffe, dass diese Folge so viele Menschen hören, die muss gespreadet werden. Ja. Nee, das ist wirklich so krass. Ja. Ne? Und ich denke mir auch gerade so, wie geil ist es eigentlich, dass wir diese Arbeit machen, dass wir diese Verbindungen ziehen, dass wir das alles in Zusammenhang setzen. Einfach geil.
Ja, absolut. Ich glaube, also was da auch ganz wichtig ist, man verfällt dann schnell auch wieder in so eine Opferhaltung. Ja? Also das System ist scheiße und die Ärzte sind alle blöd und niemand nimmt sich da die Zeit für mich. Es ist leicht natürlich dann sich wieder über andere zu beschweren. Ja, und es ist keine Frage, das Gesundheitssystem, so wie es jetzt ist, kann absolut nicht auffangen, was hier eigentlich passiert an chronischen Erkrankungen, an Symptomen, auch an den Kosten, die daraus ja dann wieder entstehen, ja, in der Folge. Also es sind so hohe Krankheitskosten, auch in den zukünftigen Jahren noch, die das System irgendwie abfangen muss. Und das ist halt generell der große Denkfehler, was halt leider eben durch Pharma- und Lobbyarbeit halt so angetrieben wird. Mit kranken Menschen verdient man Geld. Und nicht mit den Gesunden. Das Ding ist halt, wenn viel mehr Geld in diese Prävention gesteckt werden würde, in Aufklärung, in Möglichkeiten für Sport und Bewegung und gesunde Ernährung und all das, was da eben dazugehört, dann würden die Menschen ja gar nicht so krank werden. Ja? Oder hätten bessere Chancen darauf, auch bei chronischen Erkrankungen einfach ein besseres, die hätten bessere Aussichten darauf, ja, dass ich will gar nicht unbedingt bei jedem von Heilung sprechen, weil das ist nicht immer möglich, dass etwas komplett verschwindet. Aber eine Besserung zumindest, eine Linderung, ja, so wie es halt dann gerade möglich ist und vielleicht sogar eben eine Heilung, ja, so, dass der Mensch wirklich sich wieder gut fühlt. Kurz gesagt, dass der auch später raus im Alter keine Belastung ist für das ganze System. Und darauf läuft es halt raus. Ne? So blöd, wie sich das anhört. Also da kann man dann auch gleich sich wieder angucken, wie gehen wir denn mit kranken Menschen um, mit alten Menschen um. Ja, die werden halt abgeschoben. So. Und auch da, klar, die Familie, die hat dann vielleicht nicht die Ressourcen und die Energie, um sich dann um jemanden zu kümmern, der krank wird. Aber auch das ist etwas, was es früher ja so nicht gab. Ja, so in Naturvölkern, da hast du halt die Gemeinschaft von wenigen Menschen, na, aber dafür eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig trägt. Und das haben wir ja so heute auch nicht mehr. Und um jetzt wieder den Bogen zu schlagen, es fällt halt sehr leicht, bei solchen Bedingungen den Ärzten die Schuld zu geben. Die sind alle böse und der will jetzt nicht die Diagnostik machen, die ich eigentlich brauche. Und der nimmt mich nicht ernst, der hört mir nicht zu. Und auch da, es ist ja beidseitig. Also ich kann nicht in die Arztpraxis gehen und dann erwarten, dass der Arzt, der wie gesagt in diesem System jetzt arbeitet, für mich sich jetzt da die Stunde Zeit nimmt, wofür der kein Geld bekommt. So. Und das ist nicht die Schuld des Arztes, sondern eben dieses Systems. Und dann bin ich eben in der Verantwortung zu sagen, okay, was will ich denn jetzt eigentlich vom Arzt? Ich gehe jetzt in diese Praxis, ich erklär dem, was jetzt meine Symptome sind. Ich würde gerne das, was die Kasse übernimmt, mitnehmen. Und alles drüber hinaus bezahle ich selber. Ja, so auch da in den Austausch zu gehen mit dem Arzt. Und wenn ich dann merke, der geht da nicht drauf ein, dann habe ich freie Arztwahl. Dann kann ich sagen, okay, wir kommen hier nicht zusammen. Tschüss. Ja. Und da auch wieder diese Handlung in diese eigene Verantwortung zu nehmen. So, und natürlich gehe ich zum Arzt, weil ich mich dann vielleicht selber nicht auskenne, ja, und ich erwarte oder habe dann die Hoffnung, dass da jemand sitzt, der mir erklären kann, was jetzt das Problem ist und mir weiterhilft. So, also ich habe auch keine Ahnung von Autos. So, ich will, dass das fährt. So, und wenn es das nicht tut, dann bringe ich es in die Werkstatt und dann erwarte ich, dass die das wieder zum Laufen bringen. Und dann kann ich auch verstehen, keine Ahnung, ich lese mir jetzt irgendwas an über Autos, habe aber eigentlich gar keine Ahnung davon. Ich gehe in die Werkstatt und erkläre dem Werkstattmeister, der das seit 15, 20, 30 Jahren macht, was der jetzt an meinem Auto machen soll. Ja, dann kann ich verstehen, wenn dann der Werkstattmeister auch genervt ist und sagt, okay, tschüss, danke für die Info, ich mache jetzt hier mal meine Arbeit. Und ähnlich ist es halt auch in diesem Dialog, ja, mit Ärzten, aber auch mit anderen, ich sag mal, Experten im Gesundheitswesen. Ja. Es gibt halt sehr viel Halbwissen, sehr viel Informationen, ja, über Gesundheit. Und die Menschen neigen dann halt dazu, sich, weil sie jetzt einmal etwas gelesen haben, weil das jetzt irgendein Influencer gesagt hat, dann damit loszugehen und anderen dann etwas darüber erzählen zu wollen. Und Gesundheit ist halt eh generell etwas sehr Emotionales.
Ja, mega. Ja, also das sieht man ja auch, wenn was im Fernsehen läuft, ne? Mhm. Ernährungsdocs oder sowas. Mhm. Ich werde da.
Ja, oder die Netflix-Dokus.
Ja, ja,
ja. Ja, also das ist furchtbar, was das macht eigentlich, diese Informationsflut mit unserem Gehirn. Unser Gehirn ist darauf nicht ausgelegt. Ja. Na, so auch das dürfen wir uns halt mal überlegen, unter welchen Bedingungen hat sich unser Gehirn denn entwickelt? Also einmal eine sehr, sehr hohe Nährstoffverfügbarkeit, vor allem von tierischen Proteinen und Fetten, insbesondere von Fisch- und Meeresfrüchten, Eisen und vor allem Omega-3 und Zink, das waren so relevante Nährstoffe für unsere Hirnentwicklung, dass wir gelernt haben, Fleisch zuzubereiten, ja, so mit Feuer zum Beispiel besser verdaubar zu machen. Das hat einen Einfluss gehabt auf den Verdauungstrakt, auf die Verdauungsenzyme. Also unser ganzes System hat sich über Tausende von Jahren daran angepasst, Fleisch bestmöglich zu verdauen und Pflanzen eigentlich dagegen eher weniger. Beziehungsweise als Ergänzung. Ja, so, es gibt kein Naturvolk oder lass es vielleicht eins sein, die sich rein pflanzlich ernähren. Aber wenn die Möglichkeit haben, Tiere zu essen, dann wählen die Tiere, weil die genau wissen, dass sie daraus am meisten Nährstoffe ziehen können. Und gleichzeitig hatten wir nie so eine Informationsflut. Ja, so nie in der Vergangenheit, bis jetzt eben auf die letzten 100 Jahre vielleicht, haben wir erlebt, was auf der ganzen Welt passiert. So, und allein diese ständige Flut von Nachrichten, von Informationen, also von Reizen, die überfordert unser System massiv. So, und wenn dann halt auch überwiegend schlechte Nachrichten dazugehören, dann ist es etwas, was in unserem Emotionszentrum für Bedrohung sorgt, also für diese Wahrnehmung von Bedrohung. Ganz egal, ob ich jetzt gerade eben zu Hause gemütlich auf der Couch sitze, ich fühle mich sicher, ich fühle mich wohl, ich habe gerade was gegessen, also meine Grundbedürfnisse sind alle erfüllt, aber ich gucke Nachrichten und ich erfahre, wie eben am anderen Ende der Welt irgendein Krieg ist oder irgendeine Hungersnot ist und mein Gehirn wird Gefahr wahrnehmen und den ganzen Körper darüber informieren, dass Gefahr droht.
Weil das Gehirn kann das ja auch nicht unterscheiden, ob das jetzt real ist oder fiktiv.
Ne? Ja. Also das Ding ist halt, unsere älteren Hirnanteile, die reagieren. Das heißt, ich kann zwar mit meiner Vernunft, mit diesem neuesten Anteil meines Gehirns, ja, der präfrontale Kortex, das ist der Anteil, der für Kognition steht, für dieses Planbare, für die Vernunft, für rationales Denken, der wird dann sagen, okay, ja, das bedroht mich nicht. Also ich bin davon nicht betroffen, weil ich bin ja jetzt hier und ich bin sicher. Das ist dieser neueste Hirnanteil. Der sagt mir das. Aber das Ding ist, die älteren Anteile, die Amygdala zum Beispiel und auch die Verbindung dann mit meinem Nervensystem, der Vagus zum Beispiel, mein ganzer Sympathikus, die werden dann davon aber in Alarmbereitschaft versetzt, weil die in dieser Gewichtung einfach den stärkeren Anteil haben, sage ich mal. Ja, also der Verstand, der mir dann sagt, oh, es ist nichts Schlimmes, passiert gerade nichts, der hat dann einfach nicht so viel Mitspracherecht wie diese älteren Hirnanteile, die für mein Überleben viel, viel wichtiger sind.
Ja, ja. Ich hab gerade so direkt so dran gedacht, jetzt um so einen kleinen Sprung zu machen. Wenn du jetzt negative Gedanken hast oder wenn du dir Sorgen machst, wenn du dir, weiß ich nicht, irgendwas einredest, das hat ja alles einen Einfluss. Und wie du es gerade schon beschrieben hast, ist dann das Nervensystem da mit drin hängt und das kann ja dann auch dazu führen, dass der Körper Symptome entwickelt. Nur indem du wirklich dir Gedanken machst, indem du Ängste hast, Sorgen hast. Und hast du da vielleicht so einen Tipp? Ich weiß, das ist jetzt nicht so easy, aber weil ich habe das halt in meinen Coachings, bei meinen Frauen habe ich das so oft. Also dass wir körperlich alles schon bearbeitet haben, wir haben den Darm aufgebaut, die Symptome waren weg und dann passiert wieder irgendwas Unvorhergesehenes, irgendwas Emotionales und die Symptome sind bam, sofort wieder da und manchmal sogar heftiger als vorher.
Das ist nicht, also einerseits ist das natürlich ein schönes Beispiel dafür, dass es einfach miteinander verknüpft ist. Ich glaube, wir kennen das ja auch alle, dass wir bei Aufregung, ja, Stress irgendwie körperlich reagieren. Sei das jetzt, dass man das Herz einfach stärker schlagen spürt, dass der Bauch irgendwie rumort, dass man vielleicht sogar aufs Klo muss, dass Wut einem irgendwie im Magen liegt oder. Also es ist ja ganz logisch, dass Sorgen oder Ängste, ganz egal, ob die jetzt real sind, weil ich, keine Ahnung, ich bin jetzt nachts draußen unterwegs und ich habe irgendwie Angst, ja, dann ist das ja eine normale Reaktion meines Körpers, der mich in Alarmbereitschaft versetzt. Und ich glaube, es ist einmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns bewusst machen, dass halt das normal ist, Gefühle zu fühlen, die vielleicht auch nicht angenehm sind. So, weil die einerseits ja einen Grund haben. Also es gibt einen Grund, warum die da sind. Auch, dass wir wütend sind, ne? Dass wir traurig sind und dass wir nicht immer gleich eine Strategie suchen sollten, um das wegzumachen. und uns dann dazu aber auch bewusst zu machen, das ist jetzt ein Gefühl, das ich habe, aber ich bin nicht dieses Gefühl. Also, dass ich das beobachten kann, na, dass ich so ein bisschen einen Abstand habe dazu und ich kann einfach wahrnehmen, da ist jetzt diese Situation und ich fühle jetzt dieses Gefühl und es hat den und den Grund. Ja, und das ist etwas sehr Gesundes, erstmal, dass wir das können. Dass wir das vielleicht nicht mehr können, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen können, was fühle ich jetzt eigentlich gerade, dass wir das nicht benennen können, nicht zuordnen können und dass wir dann vielleicht gar nichts fühlen oder andersrum, dass wir aus einem Gefühl gleich so eine riesige Sache machen, das ist dann eher schon etwas, was in ein Störungsbild dann passt, also ja, was erstmal etwas, wo uns zeigt, wir haben jetzt keine gute Verarbeitung davon. So, und jetzt gibt es eben ja die Situationen auch, dass wir vielleicht ganz unbegründet Ängste haben, Zweifel haben, weil wir bestimmte Prägungen haben, bestimmte Glaubenssätze haben, bestimmte Erfahrungen vielleicht auch schon gemacht haben. Also das heißt, wenn wir in unserer Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht haben, vor allem in unserer Kindheit, Stresserlebnisse hatten, eine unsichere Kindheit hatten, auch Traumata natürlich erlebt haben oder vor allem dann, dann neigen wir später auch im Leben dazu, empfindlicher auf Stress zu reagieren. Ja. Und dann ist das ja auch ein Punkt, und da hast du dich ja sehr drauf spezialisiert auch, wo die Arbeit mit dem Nervensystem mit dazukommen kann. Ja, weil, was man einfach weiß, ist, Stresserlebnisse, die wirklich sehr stark auch emotional sind, die in der Kindheit passiert sind, frühkindlicher Stress, Trennung der Eltern, viele Umzüge, Mobbing, emotionale Vernachlässigung, auch wenn ich nicht gelernt habe, mit meinen Emotionen umzugehen. Ja, wenn ich immer auf mein Zimmer gehen musste, weil ich wütend war oder traurig war, wenn ich keine Chance hatte, das irgendwie zu verarbeiten und zu lernen, wie reguliere ich mich eigentlich, dann führt es dazu, dass mein Nervensystem und darüber gekoppelt auch mein Hormonsystem und mein Immunsystem in seiner Aktivität verändert werden. Ja, das heißt, die sind dann tendenziell, wie gesagt, empfindlicher, die reagieren schneller auf Stressreize, um mich zu schützen.
Das ist es ja. Und so. Viele sehen das ja nicht so als Schutz, richtig. Als eigentlich was Positives, dass der Körper dir damit was sagen möchte.
Ja, genau. Na, also der Körper macht nichts falsch. Und das ist das, wo viele dann in so einen Kampf gehen gegen ihren Körper. Und das ist es aber nicht. Der Körper passt sich halt an die Gegebenheiten. Und das ist eigentlich etwas, was uns ermöglicht hat, überhaupt uns zu entwickeln und heute eben Mensch zu sein. Ja, könnten wir uns nicht an die Bedingungen anpassen, denen wir ausgesetzt sind, dann würden wir jetzt, also hätten wir uns nicht so entwickeln können. Das ist etwas, diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ist etwas sehr Gesundes. Und die nimmt aber, oder ich sag mal, die Kosten dafür sind teilweise eben sehr hoch, wenn bestimmte Bedingungen chronisch werden oder lebensbedrohlich, ja, und wir nicht die Chance haben, die zu verarbeiten. So, und dann kommen wir wieder zurück zu der Frage, was ist denn, wenn ich ja, wenn solche Gedanken, Zweifel, Sorgen, Ängste eben aufkommen und ich merke, mein Körper reagiert dann auch. Wie gesagt, die Arbeit mit dem Nervensystem kommt halt hier dann wieder ins Spiel. Das heißt, mein System muss im Prinzip lernen, mit Stressfaktoren umzugehen. Also ich kann eine gewisse Resilienz aufbauen, also Widerstandsfähigkeit. Dazu gehören dann bestimmte Tools auch dazu. Ja, so wie kann ich jetzt zum Beispiel besser kommunizieren? Soziale Stressfaktoren, die sind für unser System meistens richtig starke Aktivatoren. Also da wird viel Cortisol häufig freigesetzt. Und auch das ist erstmal nichts Schlimmes. Die Reaktion unserer Stresssysteme, also die Ausschüttung von Adrenalin und von Cortisol, die Aktivierung dieser Stressachsen, das ist etwas Hilfreiches, damit unser Körper Energie freisetzen kann, um eine Lösung zu finden. Und nur wenn das Ganze chronisch bleibt, weil wir keine Lösung finden, zum Beispiel, weil wir in einer Beziehung sind, in der wir unglücklich sind, ja, in der mein Partner überhaupt nicht auf meine Bedürfnisse eingeht, in der es immer wieder Streit gibt, in der ich mich nicht gesehen fühle, aber ich es auch nicht hinbekomme, meinen Bedürfnissen mal ein bisschen mehr Raum zu geben, mal Grenzen zu setzen, mich vielleicht sogar zu trennen, dann ist das ein chronischer Stressfaktor, der die ganze Zeit diese Stressachsen am Laufen hält, und dann vor allem auch mein Nervensystem in Alarmbereitschaft versetzt. Ich habe ständig so eine Mobilisierung von Energie durch die Stresshormone. Ich habe eine Aktivierung meines Immunsystems und gleichzeitig verbrauche ich diese Energie dann ja nicht. Also ich finde ja keine Lösung und es kommt nicht zur Ruhe. Und das macht auf Dauer krank. So. Das heißt, ich könnte jetzt Skills entwickeln, um besser zu kommunizieren zum Beispiel, um zu lernen, meine Bedürfnisse auszudrücken und auch in Streitgesprächen anders zu reagieren. Weil auch das sind eingespeicherte Muster. Was habe ich beobachtet? Wie haben meine Eltern gestritten? Haben die überhaupt mal gestritten? Ist das immer eskaliert? Mhm. Ja, war das sicher und erlaubt, auch für mich, mal eine andere Meinung zu haben? War das sicher und erlaubt für mich, meinen Bedürfnissen und Emotionen Raum zu geben in meiner Kindheit? Habe ich das vielleicht immer abgesprochen bekommen? Ja, wurde ich so gegaslightet mit meinen Bedürfnissen und Gefühlen? Und das nehme ich natürlich mit in mein Leben und vor allem in meine Beziehungen. Und dann heißt es eben zu lernen, wie kann ich damit anders umgehen? Und das ist für mein System erstmal Gefahr. Das heißt, es gilt auch da, meinem System beizubringen, dass es sicher für mich ist, selbst wenn es das in der Vergangenheit nicht war. Weil wenn wir Stresserlebnisse erfahren in der Kindheit, ja, so vor allem traumatische Erlebnisse, aber auch so dieses in Konflikten zum Beispiel, ich habe mich nicht sicher gefühlt, ich konnte meinen Bedürfnissen keinen Raum geben, dann bleibt dieser Anteil da in der Kindheit hängen, sage ich mal. Die Zeit bleibt für einen Anteil von uns stehen und dieser Anteil, der bekommt nicht mit, wie wir erwachsen werden und wie wir neue Fähigkeiten lernen und wie wir uns weiterentwickeln. Und für diesen Anteil wird es immer unsicher bleiben, in Gesprächen zum Beispiel meine Meinung zu sagen. Also werde ich mich immer anpassen, werde aber innerlich das Gefühl haben, ich agiere ja jetzt gar nicht gemäß meiner Bedürfnisse. So, und eigentlich muss ich was anderes machen. Dann entsteht so ein innerer Konflikt, der ja auch wieder zu Stress führt. Und ich muss im Prinzip meinem Erwachsenen oder diesem Anteil zeigen, ey, ich bin jetzt erwachsen geworden und es ist jetzt nicht mehr damals in dieser Situation, in der du das und das erlebt hast, sondern heute, im Hier und Jetzt, habe ich andere Möglichkeiten, haben wir andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und in diesen Kontakt zu gehen und zu schauen, welche Ängste sind denn damit verbunden und welche Glaubenssätze vielleicht auch und was brauche ich denn dafür, was braucht dieser Anteil von mir, um sich jetzt sicher zu fühlen. Ja, und das ist etwas, das geht nicht von heute auf morgen und damit ist aber so viel verbunden. Also diese innere Arbeit, die ist so entscheidend dafür, damit ich dann auch nach außen hin Veränderungen in Gang setzen kann, die meine körperlichen Symptome dann auch betreffen. Weil wie gesagt, durch diese Stressoren, die ich vielleicht habe, weil ich meine eigenen Bedürfnisse nicht lebe und kommuniziere, weil ich in der Beziehung unglücklich bin, weil ich vielleicht auch einen Job habe, den ich hasse, einen Chef habe, den ich eigentlich gern mal in die Fresse hauen würde, aber es nicht tue. Das sind alles Stressfaktoren, die mein System ständig in Alarmbereitschaft halten. Ja, also ich habe eine Disbalance meiner Stressachsen, ich habe ständig so eine Aktivierung, bin ständig in diesem Kampf- oder Fluchtmodus, vielleicht auch in so eine Freeze. Ja, also ich kann eigentlich gar nichts mehr machen und das bringt logischerweise meinen ganzen Körper in Ungleichgewicht, denn die Stresshormone, die ja dann ausgeschüttet werden, die haben einen Einfluss auf alle Systeme und Organe. Und wie gesagt, das Immunsystem ist daran beteiligt. Vielleicht habe ich auch ein ungesundes Essverhalten in dem Sinne, dass ich auch damit was kompensiere. Ja, dass ich auch keine gute Nährstoffaufnahme habe, dass ich mich nicht viel bewege. Also ich habe dann auch eher eine entzündliche Situation in meinem Körper. Ja, Immunsystem ist so in so einer chronischen Entzündungslage und das heizt wiederum die Stressachsen an. Und ich habe dann so einen Teufelskreis und daraus entwickeln sich dann verschiedenste Symptome, weil auch das Immunsystem und diese Stressachsen dann in der Lage sind, zum Beispiel die Schilddrüse zu drosseln, ja, und zig andere Sachen. Also es hat auch wieder auf die Psyche eine Wirkung. Ich werde mich immer schlapp fühlen, eher zum Rückzug neigen, so eine innere Unruhe und Unsicherheit spüren. Und das kann zu Autoimmunerkrankungen führen, zu Allergien führen, zu Depressionen. Also auch da sowohl körperliche als auch psychische Krankheiten, die sich daraus entwickeln können. Und ja, jetzt habe ich ganz viel so drumherum geredet um deine eigentliche Frage, weil es so schwierig ist, also man kann halt nicht diesen einen Tipp geben, weil jeder eine andere Stresstoleranz hat und für jeden andere Prägungen damit hineinspielen, die dann wiederum dafür sorgen, dass die Stressachsen dann halt wieder aktiviert werden. Ja, und damit gilt es dann halt, ja, ich sag mal, in Kontakt zu gehen und zu arbeiten.
Aber daran sieht man erstmal, wie krass das alles zusammenhängt. Und ich finde das, auch wenn ich das alles weiß, aber ich finde das gerade nochmal total faszinierend, wie du das einfach gerade auf den Punkt gebracht hast. Sau geil. Ich mag zum Beispiel total gerne die innere Landkarte. Kennst du das?
Also ich glaube ja, aber also ich habe so eine Vorstellung
davon. Also mir hilft das aber immer total mit der Arbeit mit meinen Frauen. Das machen wir auch immer, wenn wir schon sehr viel an den körperlichen Themen gearbeitet haben, wenn die da schon einigermaßen Entlastung erfahren haben, dann, wenn dann auch die Kapazität dafür da ist, sich dem Inneren noch ein bisschen mehr zu widmen, weil das musst du ja auch am Anfang, musst du ja auch erstmal so eine, ich sag mal, so eine Basis schaffen, dass du dich überhaupt mit den ganzen inneren Themen beschäftigen möchtest, weil wenn die zu mir kommen mit Verdauungsbeschwerden, dann sehen die ja nicht ein, dass wir jetzt da irgendwelche Anteilearbeit machen zum Beispiel und denken die so, hey, wieso das denn? Ich will doch meine Verdauungsbeschwerden loswerden. Aber ja, so muss man erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen und die innere Landkarte, die ist dann ein richtig cooles Tool, weil da kannst du so ein bisschen ja, auf Suche gehen nach den Anteilen. Es gibt da zum Beispiel den geborgenen Ort, den malt man da rein, also da, wo man sich immer zurückziehen kann, wo alles safe ist. Das hilft extrem auch, wenn man in so, ja, Situationen ist, wo man so Gedankenkarussell ist, sich ne, in diesen geborgenen Ort zurückzuziehen und dann ja, ist der innere Kindergarten da. Ne? Wir haben ja nicht nur ein inneres Kind, wir haben verschiedene und das haben ja auch total viele gar nicht auf dem Schirm, dass es da ja mehrere gibt. Ja. Jedes Mal, wenn es eine Situation gab, wo ein inneres Kind ja, irgendeine Erfahrung gemacht hat, kann diese Erfahrung abgespalten werden und quasi als Anteil vorhanden sein. Und ja, dann gibt es noch Anteile, die ressourcenreich sind. Da haben die, das fällt den meisten extrem schwer, den Zugang dazu zu finden, also sich mal zu reflektieren, was ist denn eigentlich schon gut, was mache ich denn schon gut, was gibt mir Kraft. Und dann fällt es den meisten relativ leicht, dann so wirklich zu wühlen und dann in den negativen Anteilen bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also es gibt auch die dann noch hinter einer Barriere sind. Also die hat man wirklich abgespalten, da kommt man noch nicht dran. Aber sich das mal so bewusst zu machen, diese ganzen Anteile und wie die miteinander interagieren und dann kann man ja auch mit denen in Dialog gehen, so wie du es auch schon gesagt hast, dass man die Anteile, die vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen, dass man mit denen dann einfach nochmal ein bisschen intensiver in Kontakt geht, Briefe schreibt oder so. Das machen wir zum Beispiel total gerne. Ja, es ist auf jeden Fall einfach ein super spannendes Feld, dieses.
Ja, etwas, was mir jetzt auch gerade noch einfällt und worüber du auch tatsächlich in deinem Newsletter, in deinem letzten geschrieben hast, Bewegung. Also in Bewegung zu gehen, weil wenn wir ja in solche Gedankenspiralen kommen, dann auch ja eine Aktivierung unserer Stressachsen haben. Das heißt, es ist ja das Ziel eigentlich unseres Körpers, durch Bewegung irgendeine Lösung zu finden. Weil auch da müssen wir uns ja überlegen, was hatten wir früher für Stressfaktoren? Ja, da war das nicht der Chef, der mir jetzt eine Ansage gemacht hat, ja, oder der irgendwie auch grundlos total cholerisch ist, oder diese 1000 To-Dos, die ich jetzt habe, na, sondern, oder jetzt ja Finanzen, na, da Sorgen zu haben, Existenzängste, sondern da waren es so ganz ursprüngliche Gefahren, na, so dass ich mir Sorgen machen musste, wo kriege ich jetzt was zu essen her, dass ich Hunger erlebt habe, Durst, Wetterbedingungen unterschiedliche, ja, Hitze und Kälte und Umgebungswechsel und Infektionen und Verletzungen und Bakterien und ja, dann vielleicht halt auch mal irgendwie einen Kampf, eine Gefahrensituation. So. Und das heißt, mein Körper ist eigentlich oder mein System ist immer in diesem Stressmodus. Oder es geht immer darum, Energie zu mobilisieren, um halt jetzt ein Problem zu lösen. Entweder oder vor allem, weil mein Gehirn Energie braucht in dieser Situation, in der Stresssituation mehr Energie. Oder meine Muskeln, meine Lunge, mein Herz, um mir halt zu einer Lösung zu verhelfen. Und in den meisten Fällen ist da auch der Körper dran beteiligt. Das heißt, in so einer Stresssituation, selbst wenn es nur gedanklich ist, kann es mir helfen, meinen Körper zu mobilisieren, um diese Energie zu nutzen, ja, die da freigesetzt wird. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass sich diese Gedankenspiralen beruhigen können. Ja, auch, weil ich mich davon ein bisschen ablenke. Ja, also weil ich meinem Gehirn eine andere Aufgabe gebe. Ja, nämlich mich auf eine Bewegung zum Beispiel zu konzentrieren oder das fließen zu lassen. Und danach dann nochmal zum Beispiel ins Schreiben überzugehen und einfach um den Kopf mal leer zu machen. Ja, um auch mal wahrzunehmen, was geht mir denn da die ganze Zeit durch den Kopf.
Ich hatte es genau, das hatte ich jetzt geschrieben. Und ich habe auch, ich habe das auch gerade nochmal so analysiert, was du gesagt hast, weil ich habe ja total oft den Drang in die Natur zu gehen. Ne? Und aber da habe ich mich an dem Tag nicht gut gefühlt, also nicht sicher genug gefühlt, dass ich es da hätte fließen lassen können. Also ich musste erst wieder in meine Hürde zurückgehen und da ging das dann. Ja. Zum Thema Natur, da hast du ja auch sehr viel, oder du sagst ja auch, dass es total wichtig ist, da in Verbindung mit der Natur zu gehen. Das haben wir ja auch total so verloren. Ne? Wir hocken den ganzen Tag in der Bude, wir hocken den ganzen Tag vorm Bildschirm. Und ich merke das extrem, also ich muss mindestens dreimal am Tag in den Wald. Und ich bin ja in einer echt glücklichen Lage. Ich gehe 5 Minuten, da bin ich im ersten Wald. Und es ist richtig geil. Und ich frage mich dann immer so, wie machen das Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben? Also was muss in denen vorgehen? Wie müssen die sich fühlen, dass die da den ganzen Tag Fenster zu in der Bude hocken? Oh, schlimm.
Ich habe ja eine Zeit lang in Dresden gewohnt. Und da auch ohne Auto, ich meine, das habe ich nicht gebraucht, weil du hast eine super gute Verbindung so von Straßenbahnen und sowas. Aber wenn ich wirklich in die Natur wollte, also nicht nur da in den großen Garten, also da den Stadtpark, sondern wirklich mal raus aus der Stadt, dann war ich mindestens eine halbe Stunde mit der Bahn unterwegs. Und ja, das war dann schon auch immer ein Weg. Ne? Und ansonsten hast du halt dort keine Natur. Also du hast Haus an Haus, alles ist irgendwie gepflastert. Klar hast du zwischendrin mal irgendwo einen Baum, aber das hat einfach, das ist kaum ein Effekt auf das, was wir eigentlich bräuchten, ne, an Kontakt mit der Natur. Denn auch da weiß man mittlerweile, dass allein eben diese Farbe der Pflanzen einen beruhigenden Effekt hat. Und dazu kommen dann halt noch die ganzen Geräusche und Gerüche. Das hat über mehrere Wege, mehrere Sinnesorgane einen beruhigenden Effekt auf unsere Stressachsen. So, also das heißt, allein aus der Perspektive wäre es super gesund, wenn Menschen täglich in der Natur sind und eben vor allem wirklich richtig im Wald, weil das beruhigt, ne, weil das entspannt und diese Verbindung mit der Natur einfach auch etwas ist, was uns auch in den Genen liegt. Ja, also auch da in der größten Zeit des menschlichen Daseins, sage ich mal, haben wir viel, viel enger mit der Natur zusammengelebt, weil ja auch unser Überleben davon abhängig war und auch immer noch natürlich ist. Nur mittlerweile haben wir das nicht mehr so auf dem Schirm, weil wir halt alles, was wir brauchen fürs Überleben, nicht mehr direkt uns besorgen müssen, sondern wir gehen halt in den Supermarkt. So, und es gibt, ich sag mal, Zwischenhändler, die dann halt diese Arbeit für uns machen. Und das ist in vielen Fällen wirklich ein Luxus, ja, und ein großer Komfort. Also ich will auch nicht mehr in der Höhle leben und jeden Tag irgendwie um mein Essen kämpfen müssen. Ne? Aber man muss halt trotzdem dazu sagen, dass wir mittlerweile, wie du schon sagst, so weit weg sind davon, dass wir auch überhaupt kein Gefühl mehr haben für die Natur und die auch in der Geschichte tatsächlich der Menschheit öfter oder immer mal wieder als gefährlich und böse dargestellt wird. Also allein durch diese Christianisierung der Germanen, als eben wirklich das Christentum hier so Einzug erhalten hat, wurde diese ganze Naturreligion, die ursprünglich hier vertreten war, als auf einmal böse deklariert. Ja, als ja, die Natur, die irgendwie das Zuhause des Teufels ist, so ungefähr. Und Menschen, die eben in der Natur und insbesondere im Wald Zeremonien, Rituale abgehalten haben, die die Natur als heilig empfunden haben. Also wirklich, Gott ist überall und in der Natur und in jedem Menschen. Das wurde eigentlich zelebriert und gefeiert. Und diese Verbindung mit der Natur war sowas Elementares und das wurde so wertgeschätzt. Und genau das wurde durch diese ganze Christianisierung so zunichte gemacht und die Menschen wurden gezwungen, jetzt eben ins Christentum zu konvertieren und da jetzt an etwas zu glauben, was für sie aber total fernab war von ihrer Weltanschauung. Ja, und da wurde schon der Wald und die Natur als etwas Böses dargestellt und Menschen, die dann eben Rituale zelebriert haben, um einfach der Natur zu danken und diesen Göttern in der Natur und dieser Verbindung, die wurden dann als Hexen dargestellt. Und es geht ja weiter, also Grimms Märchen zum Beispiel, da ist der Wald ja auch oft so was ganz Unheimliches, Düsteres, Gefährliches und so zieht sich das so durch die Geschichte. So und ja, alleine, wenn wir jetzt daran denken, eine Frau, ja, oder Menschen, die Kräuter sammeln, die ein Wissen haben über die Natur, die gerne draußen sind, vielleicht auch barfuß, die der Natur gegenüber wirklich so eine Wertschätzung und Dankbarkeit empfinden. Wie werden die dargestellt in den Medien? Ja, wie werden die wahrgenommen? Und allein das ist schon so, also das ist wirklich krank. So, es ist so eine krasse Manipulation und auch Trennung der Menschen von ihrem natürlichen Lebensraum und von dem, wovon sie auch abhängig sind. Und nur dadurch kann es eigentlich passieren, dass wir so weit weg sind mittlerweile von diesem Zusammenleben mit der Natur, dass wir die Natur zerstören. Mhm. Na, für eben Profit und sonst was. Aber ja, also so ignorant sind, dass wir einen eigenen Lebensraum zerstören. Ja. Das macht kein anderes Lebewesen.
Ne? Das ist richtig dumm.
Ja. Und so auch dieses in diesem Rhythmus mit der Natur zu leben, ja, die sich ja verändert. Jetzt so im Sommer, wir haben jetzt am
Übermorgen.
Freitag, ja, ist Sommersonnenwende. Das heißt, wir haben den längsten Tag. Die Sonne scheint am längsten im Jahr. Es ist gleichzeitig Sommeranfang. Und das ist diese Zeit der Fruchtbarkeit und der Fülle und des Wachstums. Und Menschen gehen gerne nach draußen und haben so die Kraft und diese Lebensfreude. Das ist jetzt eine komplett andere Energie als im Winter. So im Winter, wo alles kalt ist und düster und tot. Ja, der Winter steht für Tod und Ende. Und gleichzeitig auch für Rückzug. Ne? So im Winter so diese Stimmung von zu Hause so einkuscheln und ja, es einfach ruhiger angehen lassen. Und auch da mit dieser Energie der Jahreszeiten zu gehen und des Jahres und der Natur zu gehen, ist uns in vielen Fällen total abhanden gekommen. Ja, so, es ist so diese Leistungsgesellschaft, jeden Tag musst du 100% bringen und wenn du das mal nicht machst, dann hast du gleich ein schlechtes Gewissen. Das ist aber, liegt auch nicht in unserer Natur. Das ist überhaupt nicht möglich. Ja, und damit schaffen wir uns halt auch wieder so künstlichen Stress, der einfach, der krank macht, weil wir so fernab sind von unserer Natur, von der Verbindung mit der Natur und in diesen Rhythmen und Zyklen uns auch zu bewegen und zu leben.
Ja, ja. Wie können wir die Menschheit da aufwecken, Chantal? Was machen wir da? Schütteln. Wir schütteln
am Ende, sie alle. Ja, ja. Ja, ja durch solche Arbeit, ne? Und durch das Vorleben, weil das ist auch etwas, was sehr ohnmächtig machen kann, finde ich. Sehr einem so dieses Gefühl zu geben, so hilflos und so machtlos zu sein, wenn man eben sieht, was in der Welt so passiert, wie andere Menschen mit ihrer eigenen Gesundheit umgehen, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie mit der Natur umgehen und mit anderen Lebewesen. Das kann einen so erschüttern und so einen Weltschmerz fühlen lassen, dass du das Gefühl hast, du ertrinkst und du kannst ja sowieso nichts machen. Uns da immer bewusst zu sein, dass wir andere nicht ändern können. Ja. So, du kannst andere nicht kontrollieren, du kannst andere nicht ändern, du kannst das nur selber vorleben und immer wieder durch solche Angebote, durch Podcasts, durch das Coaching, durch Social Media und diese Präsenz versuchen, diese Gedanken irgendwie in die Köpfe von anderen zu pflanzen. Ja. Und wie die dann gießen, das liegt in ihrer eigenen Verantwortung.
Also das fällt mir auch immer noch schwer, ne? Auch wenn ich das auch, es ist mir total bewusst, aber ich denke mir manchmal auch, ich würde die gerne alle schütteln, wirklich, manchmal.
Ja,
ja. Ja. Aber ja, da hilft auch nichts, du musst dich abgrenzen, musst bei dir bleiben und musst selber strahlen und dann steckst du vielleicht andere an.
Ja.
Ja, ja, Mensch, da haben wir jetzt hier schon ordentlich sinniert. bevor wir gleich zum Abschluss kommen, habe ich noch drei kurze Fragen an dich, weil ich glaube, die dritte Frage, die ist auch noch mal, die wird auch noch mal ein bisschen tiefer gehen. also Frage 1, die ist nicht so deep. Was ist dein Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute noch gerne isst?
Boah. Muss ich mal überlegen. Lieblingsessen aus der Kindheit. Ich glaube tatsächlich das Weihnachtsessen bei Oma. Gans und Klöße und Rotkraut.
Geil. So lecker. Nice. Okay, zweite Frage ist, was hast du als letztes nur für dich gemacht?
Krass, dass ich da so überlegen muss. nur für mich. Also ich habe mir gestern Vormittag die Zeit genommen zu lesen. Das war tatsächlich schön. Was ich nicht nur für mich mache, ist jeden Morgen in den Wald gehen, weil ich habe ja einen Hund und da verbinde ich das Angenehme mit dem Notwendigen. und ich wohne direkt am Wald. Ja, also das ist sehr, sehr schön. Aber gestern, ja, morgen einfach mich hier auf den Balkon zu setzen, es hat noch geregnet und Kaffee und Buch.
Oh, schön. Ja. Sehr schön. So, und jetzt dritte Frage. Mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du auf deiner Gesundheitsreise anders machen?
Oh, das ist auch spannend. Ich glaube, also mein Weg hat angefangen damit, noch bevor ich begonnen habe zu studieren, dass ich abnehmen wollte, weil ich so pummelig war. Weil ich habe geraucht, ich habe keinen Sport gemacht, ich habe viel Alkohol getrunken. viel Mist gegessen. Also da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Hatte da auch gar kein Bewusstsein für. Und dazu kamen viele so, ich sag mal, innere Themen, mich anzupassen an andere. Wie gefalle ich anderen? Ich will von anderen gemocht werden und so. Also gar keine Grenzen setzen und eigene Bedürfnisse hinten anstellen und so. Also das war so die Ausgangslage. Und der Beginn war dann, ich möchte gerne abnehmen, weil ich fühle mich so nicht mehr wohl und ich esse weniger. So dieses klassische, kein Fett mehr und ganz viel Gemüse. bis ich dann eben ja angefangen habe zu studieren und dann so dieses Bewusstsein langsam kam und immer mehr Infos und Wissen und so. Und das habe ich dann auch sehr strikt umgesetzt, was auch gut funktioniert hat. Und ich glaube, anders machen würde ich definitiv natürlich, das gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Also mich dann einfach früher schon mit diesen Prägungen auseinanderzusetzen und Grenzen zu setzen, um das nicht allen anderen recht zu machen und zu gefallen, sondern viel mehr zu mir zu stehen. Aber das war ein Prozess, vor allem in meinen 20ern, so vor allem im letzten Drittel, so zu lernen, was heißt es eigentlich, zu mir zu stehen und wer bin ich überhaupt? Und ich glaube, ja, in dieser ganzen Reise, in diesem ganzen Prozess, einfach früher schon auf diese innere Stimme zu hören und es nicht immer allen anderen recht zu machen. Und ich glaube, das hätte vieles beschleunigt vielleicht. Ja, und auf der anderen Seite, für irgendwas war ja all das gut. So, also irgendwas habe ich ja aus jeder Herausforderung gelernt. Ich glaube also, dass früher schon mit diesen Prägungen, an diesen Prägungen zu arbeiten. Und ich weiß, dass das auch mich schon immer begleitet hat, diese Frage von, was kann ich eigentlich gut und was macht mich aus und wer bin ich eigentlich? Wollte tatsächlich ursprünglich Psychologie studieren und da komme ich jetzt langsam hin, dass das jetzt immer mehr Einzug erhält noch. Das wird jetzt die nächsten Jahre mehr der Fokus noch sein. Das ist der psychische Part.
Finde ich auch mega spannend, genau. Auf jeden Fall. Ja, crazy. Wo kann man dich denn, oder wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, wo kann man dich denn finden?
Am einfachsten auf Instagram. Chantal.Arment ist da mein Name und ja, das ist eigentlich die einfachste
Möglichkeit. Ich werde auch noch Infos von dir verlinken in den Shownotes. Ja. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit. War ein wunderschöner Austausch. Wir haben jetzt genau eine Stunde geredet.
Cool.
Mega gut.
11:11
Uhr. Ah, 11:11 Ja, sehr gut. Cool, ja. Ich denke mal, das war nicht die letzte Folge mit dir, weil das war jetzt, ich sag mal, wir haben das Thema angerissen.
Das war jetzt erstmal der Überblick.
Das war so der Einstieg in das Thema. Ja, also man kann da auf jeden Fall noch tiefer gehen. Und ich würde mich freuen, wenn du nochmal zu Gast bist.
Sehr gerne.
Und dann
gerne.
Wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
Vielen Dank, ebenso.
Bis bald.